Respect.
Wirtschaftsrecht, Nachhaltigkeitsrecht. Heute werfen wir einen juristischen Blick auf das Thema Nachhaltigkeit. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Sustainable Impact, dem Podcast von Respect, Austrian Business Council for Sustainable Development. Mein Name ist Max Augustin und ich freue mich ganz herzlich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Zum heutigen Thema spreche ich natürlich nicht alleine, auch heute habe ich wieder einen Gast eingeladen und das ist diesmal Anjan Gruber von der Kanzlei Binder-Goswang. Hallo Anjan.
Hallo Max, vielen Dank für die Einladung.
Ja, freut mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Wir haben ein sehr spannendes Thema ja. Bevor wir ein bisschen auch tiefer in die Materie einsteigen, lass uns ein bisschen auch über Binder-Goswang auch reden. Das ist doch einer der führenden Kanzleien in Österreich. Beschreibe euch ein bisschen die Kanzlei und euer Tätigkeitsfeld.
Sehr gerne. Wir sind eine Full-Service-Wirtschaftskanzlei. Das heißt, wir beraten Unternehmen in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts. Wir sind eine Kanzlei, die aus einer Hand die gesamte Palette der Rechtsberatung in spezialisierten Teams machen kann. Das hat natürlich den Vorteil, dass wir zusammen End-to-End-Projekte komplett abdecken können.
Mhm. Wie würdest du denn so deine Rolle bei Binder-Goswang bezeichnen? Wie lange bist du schon noch dabei und wo ist dein Tätigkeitsfeld genau?
Ich bin jetzt seit knapp 8 Jahren bei Binder-Goswang, bin Counsel im Regulatory Team. Das heißt, wir begleiten Unternehmen in regulatorischen Fragestellungen. Wir vertreten vor Behörden. Wir sind aber auch Berater. Also wir haben hier eine sehr starke Beraterrolle im Speziellen in der Umsetzung von Nachhaltigkeitsbestimmungen, beispielsweise ESG-Compliance-Bestimmungen etc.
Mhm. Jetzt habe ich im Intro schon ein bisschen besprochen, diese Schnittstelle zwischen Wirtschaftsrecht und Nachhaltigkeitsrecht. Wo ist da deine Rolle jetzt da dazwischen?
Eben, meine Rolle ist eben in der Beratung. Wir beraten eben die Unternehmen, wie sie durch diesen Regulierungsdschungel durchkommen. Wir übersetzen EU-Bestimmungen, die Nachhaltigkeitsbestimmungen werden ja großteils auf EU-Basis gemacht und wir übersetzen diese Regulatorik in die unternehmerische Praxis und versuchen so praktikable Lösungen für Unternehmen zu finden, wie sie auch diese Nachhaltigkeitsbestimmungen umsetzen können und teilweise auch müssen.
Mhm. Sie haben schon bezeichnet diesen Regulatorik-Dschungel ein bisschen. Was sind denn so deiner Meinung nach auch aktuell die größten Herausforderungen, die der Unternehmen in dem Bereich haben oder wo auch der größte Bedarf ist, den ihr habt, wo ihr sagt, da benötigen Unternehmen Beratung und Hilfeleistung?
Also ich glaube, Beratung benötigen sie in ganz vielen Fragestellungen. Aufgrund der Tatsache, dass so viele neue Bestimmungen jetzt auf EU-Ebene beschlossen werden und auch kommen, ist es oft schwer, einen Durchblick zu halten. Wir haben ein Regulatory Monitoring quasi eingerichtet bei uns in der Kanzlei. Das geht natürlich sehr gut, wenn man hier diese Manpower hat. Wir berichten Unternehmen, auf was sie aufpassen müssen, was die Themen sind. Große Unternehmen haben das natürlich schon in ihren Rechtsabteilungen angesiedelt. Mittelständische brauchen hier etwas mehr Beratung. Große Unternehmen brauchen Beratung, wenn es unklare rechtliche Vorgaben gibt. Die kommen ja oft mal, wird eine Regulatorik oder ein Reglement bestimmt und die praktikable Umsetzung ist dann etwas holprig oft mal oder vielleicht auch teilweise nicht durchdacht. Mhm. Und da stehen wir beratend zur Seite, legen aus und versuchen hier praktikable Lösungen gemeinsam mit den Unternehmen zu finden.
Mhm. Das ist ja auch besprochen, beratet es ja dann auch in verschiedenen Bereichen, die sich überschneiden. Das sind einerseits die wirtschaftlichen Interessen, die Unternehmen haben, dann sind es die regulatorischen Anforderungen, dann sind es die Nachhaltigkeitsziele, die man auch irgendwie erreichen will. Wenn jetzt du so deine Rolle als Nachhaltigkeitsjurist, um es ein bisschen bespitzt bezeichnen würdest, wie sieht denn so ein bisschen auch der Alltag aus, wie du da dann auch umgehst in deinem alltäglichen Themenbereich mit den Unternehmen?
Also ich glaube, Alltag gibt es bei uns nicht. Das ist eigentlich das Spannende in unserem Job. Jeder Tag fängt anders an. Heute sitze ich hier bei dir beim Podcast. In der nächsten Stunde kann es sein, dass ein Unternehmen ein großes Problem hat, weil es behördliche Auflagen bekommt. Auf der anderen Seite versuchen wir aber auch, Unternehmen langfristig zu beraten. Das heißt, es Nachhaltigkeitsbestimmungen können ja nicht von heute auf morgen in Unternehmen umgesetzt werden. Und hier versuchen wir schon, den weiten Horizont zu haben und zu schauen, was kommt in der Zukunft, auf was müssen sich Unternehmen einstellen und dass sie sich vor allen Dingen früh genug damit befassen und wissen, was kommt und was nicht.
Mhm. Wie gut kann man da langfristig auch vorausplanen? Oder ist das dann doch so oft, dass man ist ja auch abhängig von Politik oder von Gesellschaft, dass sich da verändert, dass dann wieder Änderungen kommen, dann spontan oder es wird was zurückgenommen? Wie sehr kann man da langfristig auch die Unternehmen darauf vorbereiten, auf solche Dinge?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Vor allen Dingen, wie man in diesen Nachhaltigkeitsthemen auch sieht, ist der politische Wille natürlich auch da. Einmal so und einmal so. Unternehmen brauchen Rechtssicherheit. Das geht im Moment etwas verloren, das muss man ganz klar sagen. Es werden Vorschriften angekündigt, es werden Vorschriften erlassen, dann werden sie wieder zurückgenommen. Es ist natürlich sehr schwer planbar. Ich glaube, man muss die großen Eckpfeiler sehen, man muss unternehmensspezifisch schauen, was ist für mich relevant, was kommt ohnehin. Und so muss man dann die Lösungen im Unternehmen setzen.
Mhm. Ein Thema, was jetzt kürzlich verabschiedet worden ist ja Omnibus 1. Das war ja letztes Jahr auch ein ganz großes Thema, das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung. Was sind denn so aus deiner Sicht jetzt auch die wichtigsten Neuerungen, die jetzt eben dadurch gemacht worden sind?
Genau, also du hast es genau erwähnt, das ist genau so ein Punkt. Omnibus 1 war ein Paket, da geht es hauptsächlich um die EU-Lieferkettenregulierung, um die Nachhaltigkeitsberichterstattung, EU-Taxonomie und CBAM. Diese vier Regularien wurden jetzt wieder etwas zurückgenommen. Vor circa einem Jahr hat die Europäische Kommission hier den Vorschlag gebracht, um das Wirtschaften in der EU noch weiter möglich zu machen. Hat man diese Vorschriften, die doch sehr einschränkend für die Unternehmen oder sehr bürokratisch für Unternehmen war, da hat man dann gemerkt, es ist in der Praxis sehr schwer umzusetzen. Mhm. Jetzt hat man den Anwendungsbereich einmal etwas reduziert, also die inhaltlichen Bestimmungen, Sorgfaltspflichten etwas gemindert. Man hat auch versucht, weniger Unternehmen zu erfassen. Mhm. Also es werden jetzt hauptsächlich große Unternehmen erfasst. Zusätzlich werden die Umsetzungsvorschriften nach hinten verschoben, sodass die Unternehmen einfach mehr Zeit haben, sich hier vorzubereiten.
Mhm. Wie sieht man das denn jetzt auch so? Wir erleben das ja aber auch bei uns so ein bisschen in der Bubble, dass die Unternehmen sagen, manche die lehnen sich jetzt zurück und sagen, okay, jetzt brauchen wir uns gerade nicht mehr akut damit beschäftigen. Andere sagen, jetzt haben wir halt mehr Zeit, um das besser zu machen. Was sind da so auch jetzt deine Vorschläge, was man jetzt konkret an Unternehmen machen soll, die sagen, was machen wir jetzt am besten in der Situation?
Ja. Ja, ich glaube, das ist ein Thema. Grundsätzlich sind, so wie wir das wahrnehmen, die Unternehmen allesamt bestrebt, Nachhaltigkeitserfordernisse einzuhalten. Mhm. Ich glaube, das ist auch modernes Wirtschaften geschuldet. Man muss aber schon sehen, dass Unternehmen auch unter einem großen Konkurrenzdruck leiden, wenn man China, USA hernimmt. Und man muss, glaube ich, schon die Regelungen so schaffen, dass sie auch für die Unternehmen umsetzbar sind. Ich glaube, jedes Unternehmen in Österreich, vor allen Dingen in Österreich, ist gewillt, da mitzumachen. Und die Bereitschaft, sehen wir, die ist da. Es muss ihnen halt nur möglich gemacht werden. Natürlich, auch nur wenn jetzt Vorschriften nach hinten verschoben werden oder etwas reduziert werden, heißt es jetzt nicht, dass die Unternehmen jetzt nicht machen sollten. Sie sollten jetzt eigentlich unserer Meinung nach die Zeit nutzen, um das gut zu implementieren. Auch Unternehmen, die beispielsweise vor der Lieferkettenregulierung nicht direkt betroffen sind. Österreich ist ein Zuliefererland. Die werden konfrontiert mit Überbindungsklauseln. Das heißt, dieser Trickle-Down-Effekt, der ist nach wie vor da und wird auch bestehen bleiben, unserer Meinung nach. Und darum ist es jetzt wichtig, diese Zeit zu nutzen, um hier gute, effiziente Maßnahmen zu setzen, was dann auch später als Wettbewerbsvorteil natürlich genutzt werden kann.
Was gibt es bei deiner Meinung nach für Maßnahmen, die man setzen sollte als Unternehmen jetzt?
Also ich glaube, man muss mal zu beginnen mit der eigenen Einschätzung, mit der eigenen Risikoanalyse, welche potenziellen Vorschriften kommen auf mich zu, in welche Sektoren bin ich tätig, was muss ich machen, wie ist der Zeithorizont, dann kann ich mal unternehmensintern planen und ich glaube, das ist mal die unternehmensinterne Analyse, das ist mal der erste Schritt, was man hier setzen sollte. Mhm. Und hier beraten wir auch Unternehmen, da wir ein Rechtsregister zu erstellen, was kommt auf uns zu, was gilt jetzt schon, was wird gelten oder was findet Anwendung auf uns. Das sind so die Themen, die man jetzt eigentlich schon machen sollte oder schon gemacht haben sollte.
Mhm. Ja. Merkt man jetzt einfach, dadurch, dass die Regulierung ein bisschen zurückgenommen worden ist, eher, dass trotzdem das Interesse weiterhin da ist von Unternehmen oder ist das ein bisschen zurückgegangen oder kommen die Unternehmen jetzt sogar vermehrt auf euch zu und sagen eigentlich, weil wir jetzt gerade so nicht wissen, wo es eigentlich jetzt weitergeht, kommen wir erst recht auf euch zu?
Also ich glaube, die Unternehmen sind nach wie vor noch bereit, hier mitzumachen, vor allen Dingen, weil es der Markt auch fordert. Mhm. Unternehmen sind natürlich sehr oft mal etwas marktgetrieben, absolut verständlich, die müssen ja auch wirtschaften, was der Markt will, wo ist die Nachfrage. Mhm. Wenn man sich Vergabeverfahren ansieht, hier spielt diese Regulatorik ja auch eine Rolle. Mhm. Die nachhaltige Vergabe ist ein teils Zuschlagskriterium. Hier muss man auch schauen, dass man diese Erfordernisse erfüllt. Mhm. Und auch die Kunden, die wollen es einfach. Ja. Und das ist einfach State of the Art mittlerweile, dass man hier nachhaltig wirtschaftet. Und vor allen Dingen bei uns, ich glaube Österreich, Europa hat hier schon eine Vorbildwirkung. Mhm. Und das wird auch in Zukunft, denke ich, schon ein Wettbewerbsvorteil sein, weil wir einfach Unternehmen haben, die sauber wirtschaften, gut wirtschaften. Mhm. Und das auch Teil des Innovationsvorsprungs oder der Innovation sein sollte für die Zukunft.
Mhm. Auch zum Thema, weil du gesagt hast, Wirtschaftlichkeit, ein sich wichtiges Thema, wird ja in Zukunft auch Kreislaufwirtschaft sein, also zirkuläre Geschäftsmodelle. Wie ist denn da so die aktuelle Situation, also auch europaweit gesehen? Wo sind wir da beim Thema? Ja, mit welchen Hürden haben da ein bisschen die Unternehmen zu kämpfen noch?
Also Kreislaufwirtschaft ist ein sehr breites Thema. Es geht ja hin von der linearen Wirtschaften mhm. zur zirkulären Wirtschaften. Das heißt, früher hat man produziert, verwendet, weggeworfen. Jetzt ist es in einem zirkulären Kreislauf mhm. enthalten. Es gibt da Aktionspläne auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene. Das sind die großen Rahmenvorschriften sind in Verordnungen, beispielsweise hier ganz prominent die Ökodesign-Verordnung. Und dann werden sektorspezifische, ganz für jeden Sektor spezifische Regelungen, Durchführungsakte von der EU-Kommission vorgeschlagen, mhm. beziehungsweise auch nicht nur vorgeschlagen, sondern auch erlassen. Und hier hat man dann eine Vielzahl an Regularien, die für jeder Sektor wieder für sich selber analysieren muss, was auf wen zutrifft.
Mhm. Wie kommen denn Unternehmen deiner Meinung nach auch damit zurecht mit den Regularien? Überfordern die manchmal die Unternehmen aktuell oder wie ist da so eure Einschätzung?
Es kommt ein bisschen auf die Unternehmen drauf an. Mhm. Also natürlich haben viele Unternehmen, große Unternehmen, tolle Rechtsabteilungen, die das natürlich abdecken. Mhm. Es gibt aber auch Auslegungsschwierigkeiten. Mhm. Die Bestimmungen sind oft unklar. Sie sind oft sehr technisch oder auch manchmal zu wenig technisch, ja. zu wenig praxisnah. Mhm. Ja. Und hier, glaube ich, muss man das richtige Mittelmaß finden, wie man eine vor allen Dingen neue Regulierungen auslegt und wie man sie auch anwendet. Mhm. Und da sehen wir schon Schwierigkeiten, da einfach die Bestimmungen teilweise sehr komplex und umfangreich sind, um hier alles zu erfassen.
Mhm. Was sind denn so zentrale Hürden oder Herausforderungen, die Unternehmen auch haben, um jetzt irgendwie die zirkuläre Geschäftsmodelle umzusetzen oder ressourcenschonende Prozesse umzusetzen?
Also ich glaube, die Hürden sind nicht nur technisch, also sind nicht nur in der rechtlichen Natur, sondern auch technisch natürlich. Mhm, wenn man sich ein großes Industrieunternehmen ansieht, man hat die Produktentwicklungsabteilung, man hat die Rechtsabteilung, man hat die Nachhaltigkeitsabteilung, ja. die ja für das eigentlich da sind.
Genau.
Und diese Stakeholder im Unternehmen zusammenzubringen und hier ein Produkt zu entwerfen, das A, den rechtlichen Anforderungen entspricht, den technischen Anforderungen entspricht und der Funktionalität und auch dann diesen Kreislaufwirtschaftselementen. Ich glaube, das stellt Unternehmen schon vor sehr großen Herausforderungen, aber ich bin mir sicher, dass wir gerade in Österreich super Unternehmen haben, die das grandios meistern werden.
Ja, und vor allem auch Unternehmen, die müssen sich dann auch darauf anpassen, oder irgendwann wird es ja auch wichtig sein, dass es das nur noch solche Modelle auch geben wird, oder?
Genau, vor allen Dingen, sie müssen ja auch. Ja. Ja, es werden ja teilweise harte Sanktionen erlassen. Mhm. Beispielsweise ein Produkt, das nicht den Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllt, darf nicht am europäischen Markt platziert werden. Und das sind natürlich schon Themen, die in der Zukunft greifen werden und auch für Unternehmen sicherlich nicht einfach werden. Ja. Das muss man schon berücksichtigen.
Mhm. Du hast ja vorher auch davon gesprochen, Österreich als Zuliefererland, auch ein bisschen auch das Thema Lieferkette wird ja immer wichtiger werden. Wie können Lieferketten resilienter aufgestellt werden, dass EU-Lieferketten, die Richtlinie ist ja auch weiterhin ein diskutiertes Thema. Wie ist denn auch hier der aktuelle Stand?
Genau, also die EU-Lieferkettenrichtlinie war ja sehr medial begleitet. Mhm. Also wir haben ja vorher schon vom Omnibus gesprochen, ist natürlich hier enthalten. Das heißt, die Lieferkettenrichtlinie, die ist ja schon in Kraft. Sie wurde jetzt aber für die Scharfstellung wurde jetzt nach hinten verschoben. Es sind nur noch große Unternehmen mit 5.000 Mitarbeitern und einer gewissen Umsatzschwelle von 1,5 Milliarden Euro sind nur noch erfasst von dieser Lieferkettenrichtlinie. Man muss hier sagen, alle Unternehmen, die diese Schwellen erreichen, fallen in die Richtlinie rein, die anderen fallen nicht direkt in die Richtlinie rein. Aber dieser Trickle-Down-Effekt, den ich vorher schon erwähnt habe, ist natürlich für österreichische Zulieferer essentiell, weil natürlich Unternehmen, die direkt reinfallen, wollen sich absichern und erlassen zivilrechtliche Überbindungsklauseln nach unten. Das heißt, auch indirekt betroffene Unternehmen, vor allen Dingen österreichische Zulieferer, sollten sich mit diesen Thematiken beschäftigen und sollten hier parate Dokumente und Nachweise zur Verfügung halten, um auch den Kunden dementsprechend zufriedenzustellen.
Was würdest du dann so konkreter Unternehmen vorschlagen in der Hinsicht, wenn sie da aktiver werden wollen oder müssen?
Grundsätzlich müssen Unternehmen mal schauen, was ihnen überbunden wird. Ja, die vertraglichen Bestimmungen sollten schon in einem Rahmen bleiben. Allerdings werden sie nicht drum rumkommen, gewisse Sachen zu akzeptieren. Das kommt auf den Einzelfall etwas drauf an. Man sollte auf jeden Fall aufpassen, dass man nicht alles unterfertigt. Nicht jede Überbindungsklausel sollte man blind unterfertigen. Lieber einmal rechtlich prüfen lassen. Und auch im Unternehmen dann die entsprechenden Umsetzungsmaßnahmen schauen, dass man die dann einhält, weil man wird es später, früher oder später ohnehin machen müssen.
Welche Branchen, da sind deiner Meinung nach da am meisten davon betroffen oder wo merkst du, da wird das ein richtiges Thema werden bei denen?
Also bei der Lieferkettenrichtlinie ist es grundsätzlich ja kein produktbezogene Regulierung, sondern eine unternehmensbezogene Regulierung. Das heißt, da sind sehr viele Branchen betroffen, also nahezu alle. Im Vergleich zur Entwaldungsverordnung, da sind nur spezifische Branchen betroffen, genau, weil es einfach am Produkt hängt, die Regulierung. Ich denke aber, die Textilindustrie, die Industrie ist natürlich sehr, sehr betroffen von diesen Themen.
Also die Textilindustrie da.
Automobilindustrie, jegliche Zulieferer sind schon sehr stark betroffen, meiner Meinung nach.
Was kann man dann auch diesen Branchen dann speziell da irgendwie anbieten, als Beratungsleistung zu sagen, wenn wir wissen, die sind da stark betroffen, was wir da am besten machen sollen als nächste Schritte?
Eben, also ein internes Compliance-System einzuführen, dass man diese ESG-Kriterien, diese ESG-Compliance im Unternehmen hat. Das heißt, dass man auch Lieferketten nachvollziehen kann, dass man immer up-to-date ist, wo die Materialien, die man verwertet, herkommen, dass man die Nachweise parat hat und dass man auch gegebenenfalls die Zuständigkeiten im Unternehmen vor allen Dingen festlegt. Ich glaube, das ist ein großes Kriterium, das wir und unsere Beratungspraxis immer wieder sehen, dass oft im Unternehmen die Zuständigkeit nicht klar definiert ist. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt zum Erfolg.
Ja, das ist nämlich ein guter Punkt, wo ich gerade anschließen wollte, eben wie oft man das mehr auch merkt, dass in Unternehmen diese Zuständigkeit gar nicht so stark geregelt ist und wo würdet ihr sagen, dass das eben ein wichtiger Punkt ist, das auch im Unternehmen zuerst zu tun?
Ich glaube, es ist eine Schnittstelle. Also es nur die Rechtsabteilung kann es nicht richten. Die Rechtsabteilung ist dafür da oder wir als Berater, wir sind dafür da, dass wir die rechtlichen Rahmenbedingungen mal abstecken und dann sind natürlich gerade in der Kreislaufwirtschaft Produktentwickler gefragt, dass sie das umsetzen. Also da ist ein technisches Know-how. Bei der Lieferkettenregulierung ist der Einkauf ganz, ganz wichtig, ja, dass man weiß, wo kauft man ein, wo bringt man die Rohstoffe her, wo bringt man die Teile her, etc. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, und natürlich die Geschäftsführung, die muss natürlich dafür sorgen und muss natürlich informiert sein, wie compliant man wo ist, ja, und diese Strukturen immer etwas im Auge haben. Also das ist es fließt ineinander. Viele, viele Abteilungen fließen ineinander ein.
Ich glaube, das ist ganz wichtig hervorzuheben. Ja. Jetzt gehen wir noch ein bisschen auf ein weiteres Thema weiter, was natürlich auch sehr wichtig sein wird in der nächsten näheren Zukunft, ist auch Thema erneuerbare Energien. Jetzt ist ja auch die RED3-Richtlinie, bringt es auch Veränderungen da auch am Energiemarkt und auch im Klimaservices und für Energielieferanten. Welche Auswirkungen erwartest du da jetzt auch konkret?
Also die RED 3 ist ja schon etwas länger in Kraft. Die RED 3 ist eine Weiterentwicklung der RED 2, darum auch RED 3. Ja. Die RED 3 hat jetzt sehr ambitionierte Ziele. Das heißt, bis 2030 sollen 42,5% an erneuerbaren Energien eingesetzt werden. Das ist natürlich sehr ambitioniert. Um das zu erreichen, braucht es natürlich regulatorische Maßnahmen, die gesetzt werden müssen, dass das überhaupt funktioniert. Der erste Punkt ist mal das beschleunigte Genehmigungsverfahren für erneuerbare Energieprojekte dadurch ermöglicht werden. Das wäre beispielsweise, wenn ein Windkraftprojekt, ein Windpark gebaut wird, dass die Genehmigungen einfach schneller erteilt werden. Es gibt Studien, dass die größten Investitionen, die Investitionshemmnisse sind natürlich lange Verfahrensdauern bei Bewilligungen. Wenn die mal schneller sind, wo wir meiner Meinung nach teilweise schon auf einem guten Weg sind, dann funktioniert das besser und man kann vor allen Dingen bis 2030, das ist ja nicht mehr lange, ja, sehr schnell viele Projekte verwirklichen. Und ich glaube, das ist das Ziel der RED 3 auch, unter anderem. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Andererseits muss man schon sagen, dass sektorale Teilziele für Industrie, Verkehr, Wärme, Kälte etc. gesetzt werden, die schon auch sehr ambitioniert sind. Das heißt, es gibt viel striktere Nachhaltigkeits- und Treibhausgasvorgaben, Einsparungen, beispielsweise Kraftstoffhändler oder Biokraftstoffhersteller Biokraftstoffhersteller ist jetzt das falsche Wort vielleicht, oder die Industrie, die viel Kraftstoffe verwendet, Tankstellen etc., müssen beispielsweise eine gewisse Prozentsatz von Biokraftstoff beimischen. Es muss ein gewisser Prozentsatz an erneuerbaren Energien immer verwendet werden etc. Also da sind schon sehr ambitionierte Ziele drin, die durch die RED 3 verfolgt werden.
Jetzt wird auch das Elektrizitätswirtschaftsgesetz novelliert. Jetzt mache ich auch dazu nochmal, wie realistisch siehst du das auch, dass man diese Ziele, weil du sagst auch sehr ambitioniert, bis 2030 wirklich einhalten kann. Ist das etwas, was möglich ist, oder ist das eher so eine Sache, setzt sich ab bewusst so diese ganz ambitionierten Ziele, um da vielleicht auch ein bisschen Druck zu erzeugen, aber man weiß, realistischerweise könnte es dann vielleicht auch ein paar Jahre länger dauern?
Das ist jetzt ein Blick in die Glaskugel. Ja.
Natürlich.
Also ich glaube, die Unternehmen sind schon sehr weit und ich glaube, dass das schon sehr schnell, rasant schnell sein kann. Wie gesagt, die Ziele, ob die so eingehalten werden kann, liegt jetzt nicht in meiner Expertise, das zu beurteilen. Ich glaube, dass die Rahmenbedingungen halt gewacht werden müssen. In Österreich ist man ja teilweise noch etwas hinten nach mit der Umsetzung der RED 3. Die kommt jetzt erst nach und nach. Aber das ELWG beispielsweise ist ja jetzt schon in Kraft. Das ist eine Neuerung oder eine Novelle des ELWOG quasi, also des der bisherigen regulatorischen Bestimmung, und die hat natürlich schon diese RED 3-Ziele im Blick und man wird sehen, ob das ausreicht oder nicht, aber das ist nur ein Teil von der RED 3, ja? Also da müssen schon noch einige Bestimmungen novelliert werden und da ist Österreich noch etwas hinten nach, aber wir sind guter Dinge, dass das jetzt Step by Step vorwärts geht.
Ja, du berätst ja auch eben jetzt so regulatorischen Bestimmungen in diesem Bereich erneuerbare Energien. Was sind denn da so ein bisschen so auch typische Fragestellungen, die vielleicht jetzt auch die Unternehmen haben in diesem Bereich, wo ihr sagt, da könnt ihr beraten und mithelfen?
Wir beraten beispielsweise im Energiehandel sehr viel. Mhm. Da geht es viel um Nachhaltigkeitszertifizierungen. Das ist ja ein Tool, das auch die RED III vorsieht, dass man nicht die ganze Lieferkette im Einzelnen nachweisen muss, wenn man zertifiziert ist. Da gibt es von der Kommission dann Zertifizierungsstellen. Mhm. Die zertifizieren ein Unternehmen, die kontrollieren das auch ständig. Und das ist natürlich ein sehr praktikabler Ansatz, um, ich sag mal, den Unternehmen es möglich zu machen, nachhaltige Dinge herzustellen, beispielsweise einen Biokraftstoff, aber auch die bürokratischen Hürden etwas abnimmt. Leider ist die KVO, also das ist die Kraftstoffverordnung beispielsweise, ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, noch nicht novelliert, die soll aber bald novelliert werden und hier erwarten wir natürlich auch Erleichterungen noch oder ambitioniertere Vorgaben für Unternehmen, wie sie es besser umsetzen können. Thema Energiespeicher ist jetzt gerade im ELWG eine neue Bestimmung hineingekommen. Direkte Austausch, der direkte Stromhandel zwischen Endkunden, zwischen Stromendkunden, die gemeinsame Stromnutzung. Das ist alles novelliert worden. Es geht schon in die Richtung, muss man schon sagen. Ja.
Aber es ist schon positiv zu hören, dass es in diese gute Richtung tatsächlich was vorangeht. Jetzt haben wir ja so viel gesprochen über eben, was Unternehmen quasi machen können. Jetzt wollen wir auch ein bisschen reden, was euer Unternehmen oder eure Kanzlei auch ein bisschen macht von eigenen Maßnahmen in dieser Hinsicht. Was bietet da Binnengasfunk selbst an? Was macht ihr selbst? Setzt ihr selbst um? Ihr seid ja auch Mitglied bei Respect. Ist ja natürlich auch für euch wichtig, dass ihr in so einem Netzwerk auch teil seid. Wie sieht es da genau bei euch aus?
Genau, also wir sind Mitglied auch bei Respect. Da sind wir sehr froh. Sind wir jetzt, glaube ich, schon... Jetzt lass mich nicht lügen, aber ich glaube, 1 bis 2 Jahre sind wir schon dabei.
Ja, mindestens, ja.
Uns freut es natürlich, dass wir hier auch immer unseren Input geben können, da wir an diesen neuen Themen immer am Puls sind und immer up-to-date sind und auch uns selber updaten müssen. Wir selber im Unternehmen, wir sind ja keine Industrie, aber wir haben trotzdem der Strom ist aus 100% erneuerbaren Energien. Wir setzen auf weniger Papiermüll, viel elektronische Akten. Wir haben eine E-Bike-Aktion bei uns in der Kanzlei, dass man nicht mit dem Auto kommt, sofern es nicht öffentlich geht.
Ja.
Wir schauen, dass wir keinen Plastikmüll haben. Das heißt, Getränke etc. sind bei uns in Glasflaschen. Also das sind die kleinen Dinge, die meiner Meinung nach viele ausmachen. Wir schalten wenn der Letzte aus der Kanzlei geht, ist jetzt ein praktisches Beispiel, in jedem Stock, wir haben 6 Stockwerke, gibt es einen Schalter, dann wird die ganze Elektronik inklusive Kühlschrank ausgeschalten. Also wir schauen schon, dass wir hier sehr effizient auch für uns selber das machen und das auch vorleben und jeder trägt bei uns, denke ich mal, den Teil dazu bei.
Genau, mit gutem Beispiel vorangehen. Genau. Du hast ja auch schon erwähnt, eben bei uns im Netflix, es bringt ihr euch auch auf ein, ob es jetzt im Panel-Diskussionen sind, ob es Workshops sind, ob es Webinare sind, wo wir dann mit eurer Expertise auch haben. Wie wichtig ist für euch auch dieser Austausch, eben auch jetzt auch ein bisschen auf branchenübergreifend zu sehen, dass ihr direkt auch mit den Unternehmen ins Gespräch kommt?
Ja, also der Austausch mit Unternehmen ist für uns essentiell. Wir als Juristen sind natürlich immer angewiesen auf die Branche. Die Unternehmen wissen, wo sind die Probleme bei der Umsetzung. Mhm. Ja, wir geben den Rat, die Beratung, was müsst ihr machen? Und dann sagt das Unternehmen, aber das ist schwierig. Ja, das. Und diesen Input, den brauchen wir natürlich, um auch für unsere Mandanten die besten Lösungen zu finden. Und hier sind wir ständig im guten Austausch mit Unternehmen, mit verschiedensten Branchen, wirklich von A bis Z, so dass wir hier die ganze Regulatorik im Blick haben, aber auch die praktische Seite immer beachten. Die ist ja immens wichtig.
Wenn wir jetzt auch ein bisschen noch auf die Zukunft blicken, was ist denn so 2026, werden denn die Themen sein, wo du sagst, das sind Themen, auch im Nachhaltigkeitsbereich, da werden die Unternehmen drauf achten müssen oder das könnt ihr so als Vorschlag geben, sagen, das wäre unser Tipp.
Da muss ich jetzt mit einer typischen Anwaltsaussage sehr kommen, gerne. Es kommt drauf an, ja. Man muss natürlich immer schauen, in welche Branche ist das Unternehmen unterwegs und hier muss man dann spezifisch schauen, welche Regularien sind anwendbar, welche Regulatorik trifft auf das einzelne Unternehmen zu und dann muss man, glaube ich, Schwerpunkte setzen. Alles auf einmal umzusetzen, wird schwer möglich sein. Drum hat es ja auch diese Verschiebungen nach hinten gegeben. Die Kreislaufwirtschaft, diese Regulatorik kommt ja Step per Step, also peu à peu. Die ist sehr komplex, auch sehr technisch. Und hier, glaube ich, muss man immer schauen, in die Zukunft schauen, die eigene Analyse machen und hier vielleicht auch teilweise Beratung annehmen, wie man hier in der Zukunft rechtssicher agieren kann.
Ja, sehr gut. Na, Beratung kann man sich ja dann auch bei euch natürlich holen. Wo gibt es denn noch Informationen für euch, wenn man sich jetzt da interessiert und sich denkt, ja, da würden wir vielleicht Unterstützung brauchen, das klingt eigentlich ganz gut, wo kann man sich da informieren?
Also jederzeit auf unserer Website, wir sind immer ansprechbar, wir können per E-Mail oder einfach anrufen, wir sind da ganz flexibel und beraten jederzeit gerne, auch wenn kleine Fragestellungen sind, auch gern für ein Kennenlernen. Wir machen auch viele Events bei uns in der Kanzlei, laden da auch immer herzlich Unternehmen ein, wenn sie sich informieren wollen, und haben auch auf unserer Homepage einen Lawblog, wo wir immer zu aktuellen Themen kurz informieren, und hier sind E-Mail-Adressen alles enthalten und dann einfach kurz durchklingeln oder schreiben.
Perfekt. Sind immer da. Oder man trifft euch dann bei einem Respect-Event mal
oder
wieder.
Oder so, genau. Das genau. Auch da, sind wir sowieso immer da und auch gerne.
Ja, Anne, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das wirklich sehr interessante Gespräch mit dir. Vielen Dank, dass du so tolle Inputs geliefert hast, uns da ein bisschen ein Update gegeben hast, wie es aktuell ausschaut. Und ich bedanke mich ganz herzlich für dich, dass du heute mit dabei warst.
Vielen Dank für die Einladung und bis bald.
Ja, das war's dann wieder mit einer neuen Folge von Sustainable Impact. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr mehr über Respect erfahren wollt, dann schaut gerne auf unsere Homepage www.respect.at. Dort findet ihr alles zu unseren Events, Formaten, Initiativen etc. und natürlich auch, wie man Mitglied werden kann. Würde uns natürlich auch freuen, euch irgendwann in unserem Netzwerk begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bleibt nachhaltig.